Als es endlich Oktober wurde, da haben unsere Kinder angefangen, ihre Mama zu fragen. Mama, wie weit ist jetzt der Adventskalender? Bist du bald fertig? Und dann wurden sie vertröstet. Es war ja auch noch Zeit. Und als dann endlich das Wochenende vor dem ersten Advent anbrach, dann wurde die Frage schon dringlicher. Wie ist es denn jetzt? Bist du fertig? Und dann war der Tag vor dem 1. Dezember und die Adventskalender hingen und alle drei Kinder sind hingestürzt, jeder hat seine Farbe und dann wurde erstmal gefühlt und betastet und angeguckt in großer, spannungsvoller Erwartung. Und unser Jüngster, der hat dann gleich vorgeschlagen, ich bleib heute bis 12 Uhr auf, dann kann ich gleich auspacken. Er hat's dann nicht gemacht, er ist doch vorher eingeschlafen. Wir haben da gar nicht versucht, gut zuzureden. Es war ja eh Wochenende und so, aber das ist Advent. Große Erwartungszeit. Und bei unseren Kindern kann ich das immer wieder neu erleben und auch neu lernen. Denn ich merke bei mir, dass das mit dem Erwarten manchmal gar nicht so leicht ist. Denn erwarten heißt ja auch, dass ich enttäuscht werden kann. Soll ich nun erwarten, dass Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen gewinnt? Ich bin nicht enttäuscht worden, weil ich es nicht erwartet habe. Und ich merke, dass das bei manchen anderen Dingen sich in meinem Leben auch so einschleicht. Dass ich lieber nicht zu viel erwarte, um eben nicht enttäuscht zu werden. Advent, das heißt, wir dürfen Großes von Gott erwarten. In unserer Not, in unserem Leid und in unserer Schuld will er uns begegnen. Als der König der Welt, als der, der mit großer Liebe und Barmherzigkeit sich klein gemacht hat für uns. Wir haben eben schon die Weissagung gehört, die alte Weissagung, die Jesaja gehört oder gesehen oder wie auch immer hat. Ich glaube, die Zeitgenossen von Jesaja, die hatten auch nicht viele Erwartungen. Denn das war eine Zeit, in der es politisch schwierig gewesen sein muss. Gesellschaftlich, politisch eher finster, wenig Grund zur Hoffnung. Das war eigentlich eher so die Zeit der Pessimisten, derer, die hinterher gesagt haben, ich habe es schon vorher gewusst. Immer schon gewusst eigentlich. Der äußere Druck war groß, es herrschte Kriegsgefahr. Mit der Solidarität der Bündnispartner war es nicht weit her, siehe das Europa von heute. Und keiner wagt zu planen, weil man weiß ja gar nicht, was in einem Jahr ist. Ein dunkler Schatten lag vermutlich nicht nur über dem ganzen Land, sondern auch über dem Leben von einzelnen Menschen mit Not und Leid und der bangen Frage nach morgen. Und mitten in die Not und in die Schuld des Volkes Gottes spricht eine Stimme hinein, leise, verheißungsvoll, geheimnisvoll, aber voller Gewissheit, spricht von Gottes Eingreifen. Ich lese uns den Text aus Jesaja 9 einmal vor. Das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht. Über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel. Du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte. Wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn das Joch, das auf ihnen lastet, die Jochstange auf ihrer Schulter, die Peitsche ihres Treibers, hast du zerschmettert, wie am Tage Midians. Denn der Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt, vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er hat ihm seinen Namen gegeben, Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Auf dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Weissagung des Propheten Jesaja 700 Jahre bevor Jesus geboren wurde. 700 Jahre bevor die Engel zu den Hirten auf dem Feld kamen und gesagt haben, habt keine Angst, siehe, ich verkündige euch große Freude. 700 Jahre vorher darf Jesaja einmal reingucken und Gottes Ratschluss sehen. Als wäre schon Weihnachten und als stünde Jesaja an der Krippe, anbetend neben den Hirten. 700 Jahre, das war die Zeit, als in Marburg der Grundstein zur Elisabethkirche gelegt wurde. Und wenn man vor 700 Jahren einmal die Tagesschau eingeschaltet hätte, dann hätte man etwas gehört über das Ende der Kreuzzüge, über die Pest, die sich durch ganz Europa ausbreitet. Dann hätte man etwas gehört von einem Meister Eckhart, einem religiösen Meister, der in Paris gerade ist. Da hätte man etwas gehört über die goldene Horde, die Angst und Schrecken verbreitet. Und vielleicht am Ende der Nachrichten, kurz vor dem Wetter, etwas über Wilhelm Tell, der mit seiner Armbrust einen Apfel vom Kopf schießt und anschließend sich mit ein paar Freunden zum Schwur trifft. 700 Jahre. Eine endlos lange Zeit. Jesaja spricht davon, als wäre es seine Gegenwart. So tief hat er in die Verheißung Gottes geschaut, als wäre es seine Gegenwart. Uns ist ein Kind geboren. Uns ist ein Kind geboren. Weil Gott sein Wort hält, dürfen seine Verheißungen schon heute unsere Gegenwart prägen. Weil wir seine Verheißung haben, dass er einmal abwischen wird, alle Tränen, und das Leid und Geschrei nicht mehr sein werden und der Tod nicht mehr sein wird. Deswegen dürfen wir schon heute anfangen, so zu leben, so mit unseren Mitmenschen umzugehen und zu wissen, dass dies einmal Realität werden wird für uns. Wenn ich heute schon ein Ticket für das WM-Endspiel am 13. Juli Deutschland-Uruguay 2:1 habe, dann darf ich mich heute schon darauf freuen. Dann prägt das heute schon meine Realität. Wie viel größer ist das mit dem Reich Gottes? Lauter WM-Endspiele, Spitzenspiele unter Spitzenbesetzung. In dem Text hat Jesaja sehr viel gesehen. Geradezu ein Feuerwerk von verschiedenen Bildern. Licht und Dunkel, von Ernte redet er, von der Jagd und der Beute, von Befreiung, von Frieden nach dem Krieg. Das lohnt sich, dem einmal nachzugehen. Heute Nachmittag am Adventskranz noch ein bisschen weiter zu meditieren über diese Bilder. Ich möchte mich beschränken auf die Verse 5 und 6. Auf eine Art Geburtsanzeige. Hier verheißt Gott nicht einen revolutionären politischen Helden, also sozusagen den Klitschko des Volkes Gottes. Er verheißt auch nicht die bahnbrechende Entdeckung eines Weisen, also sozusagen des Einsteins des alten Israel. Und er verheißt nicht die fromme Tat eines religiösen Erlösers, die Mutter Teresa des antiken Judentums oder so etwas. Nein, er verheißt ein Kind. Genauer gesagt, ein Baby, eines dieser kleinen Würmchen, die, wenn man sie auf dem Arm hält, so zerbrechlich wirken, dass man sie besser etwas fest, aber nicht zu fest, bitteschön, hält. So ein Würmchen soll die Welt retten, die ganze Welt verändern. Ja, so ein Würmchen verändert mich, vor allen Dingen meine Nacht und meinen Tagesablauf. Aber die ganze Welt, die Herrschaft auf seiner Schulter, das kann ja nicht mal sagen, was gerade sein Bedürfnis ist. Das muss ich als Eltern schon rausfinden, warum das jetzt gerade schreit. Und der Duft ist auch nicht immer so himmlisch, höchstens himmelschreiend. Ein Neugeborenes, das der ganzen Menschheit Heil und Erlösung bringen soll. Also, die ganzen drängenden Fragen und Herausforderungen unserer Zeit, Ausbeutung, Korruption, Krieg, Armutsbekämpfung, Klimakatastrophe, Stolz, Ichsucht, Neid, Alles das, worum sich Expertenkommissionen, die UNO, NGOs, Regierungen, Religionsführer vergeblich bemühen. Wie zur Beschämung all unserer menschlichen Anstrengungen und Leistungen verheißt Gott ein Kind, ein Baby, ein Neugeborenes. Und ja, er gibt diesem Neugeborenen einen Namen. Das war ja in der Zeit unserer Großeltern noch etwas einfacher. Zum Beispiel bei meiner Frau, die kommt aus dem Schwäbischen. Ihr Großvater hieß Friedrich. Da haben sich's die Eltern ganz einfach gemacht. Die hatten drei Söhne und haben die natürlich nach den württembergischen Königen benannt. Friedrich, Wilhelm und Karl. Ganz einfach. Wir dürfen heute etwas kreativer sein und deswegen würde uns eine solche Geburtsanzeige überhaupt nicht irritieren. Wir freuen uns über die Geburt von Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friede, Fürst. Wer wäre da schon geschockt? Die Urgroßeltern meiner Frau wären es vermutlich noch gewesen. Wunderrat. Der erste Name. Das ist das größte Wunder der Weltgeschichte, dass Gott, der Schöpfer der Welt, sich klein macht und Mensch wird. Das Wort ward Fleisch. In der Not und der Ratlosigkeit meines Lebens begegnet mir Gott in diesem Kind und später in diesem Mann als der Ratgeber. Wer in Jesus das Wunder des Sohnes Gottes erkennt, der findet bei ihm in allen Nöten Rat, Hilfe und Liebe. Wunderrat. Der zweite Name, Gottheld. Gott, ein Baby? Da kann man noch nicht sehen, ob daraus ein Held oder ein Versager wird. Wo ist denn Gottes Kraft in diesem völlig abhängigen kleinen Würmchen? Gott, Kraft. In der Kraft der Liebe kommt Gott auf die Welt. Eben nicht in dem Schlag eines Wladimir Klitschko. Und in der Kraft der Liebe überbrückt Gott die Kluft zwischen Gott und Mensch und gibt mir eine Brücke zwischen mir und den Menschen, mit denen ich lebe. Gottheld, das kann man auch anders schreiben, nämlich mit Ä und mit T am Ende. Gott hält sein Versprechen. Der zweite Name. Wunderrat, Gottheld. Der dritte Name, Ewigvater. In diesem Kind offenbart sich die Vaterliebe Gottes. Was immer wir für Väter haben oder wir für Väter sind, hier in Gott begegnet uns das Urbild des Vaterseins. Bei ihm möchte ich lernen. Und wie viel Schuld ich mir als Vater auch auflade, bei ihm darf ich Vergebung und Neuanfang finden und mich neu ausrichten als Vater. Ich und der Vater sind eins, sagt Jesus. Wer mich sieht, sieht den Vater. In ihm dürfen wir den Vater sehen. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, dieses Kind will nichts für sich sein. Kein Wunderkind im menschlichen Sinne, sondern ein gehorsames Kind seines himmlischen Vaters. In der Zeit geboren, bringt es die Ewigkeit mit auf die Welt. Ein gehorsames Kind, die Ewigkeit im Schlepptau. Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, der vierte Name, Friedefürst. Ich finde, der größte Name, Friede, Shalom. Das heißt ja nicht nur, dass gerade kein Krieg stattfindet, kein offener, heißer und auch kein kalter, der unsere Herzen manchmal bestimmt mit manchen Menschen, mit denen wir zu tun haben, sondern in dem Wort Shalom steckt auch so etwas wie Unversehrtheit. Trotz all der Wunden, die das Leben und die Beziehungen und was auch immer uns geschlagen haben. Unversehrtheit. Der Bestimmung gemäß zu leben. Das heißt Shalom. Friedefürst. Das dürfen wir bei ihm finden und von dem, der da kommt, erwarten. Wo Gott in Liebe zu uns Menschen kommt und sich mit uns vereint, da ist Friede geschlossen zwischen ihm und uns Menschen. Fürchtest du dich vor dem Zorn Gottes? Dann komm zur Krippe und guck die Barmherzigkeit, die Liebe Gottes an. Lebst du in Streit mit deinem Nachbarn oder einem Mitmenschen und findest nicht Versöhnung, dann komm zur Krippe und schau dir den an, der daraus geworden ist als Mann, und lerne, Versöhnung zu starten, weil du aus der Versöhnung leben darfst. Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friede, Fürst. Mitten in der Dunkelheit, leise und geheimnisvoll die Worte des Propheten. Am Ende steht der für mich entscheidende Satz dieses Textes. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Wir müssen es nicht tun. Wir dürfen uns entspannt zurücklehnen. Und wir dürfen Gott handeln lassen. Wir dürfen erleben, wer er für uns ist, als Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friede, Fürst. Wir dürfen Versöhnung, Neuanfang, Heilung unserer Wunden erleben und werden dann merken, dass wir gar nicht sitzen bleiben können, sondern dass wir weitergeben dürfen von dieser Liebe und dieser Barmherzigkeit. Gott selbst tut es. Das ist das Geheimnis der Erlösung der Welt. Der allmächtige Gott zeigt uns seine Barmherzigkeit. Nicht wir brauchen's tun. Wir dürfen uns hineinnehmen lassen und vollmundig mitbeten, wie Jesus es gelehrt hat. Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Uns ist dieses Kind geboren, sagt Jesaja in der Gegenwartsform 700 Jahre zu früh. Uns ist dieses Kind geboren, dieser Sohn gegeben. Dürfen wir heute sagen, an diesem zweiten Advent 2013, dass ich ihn kenne, daran hängt mein ganzes Leben. Alles hängt davon ab, dass ich mit ihm lebe, diesem König, der da kommt, dem verheißenen Friedefürst. Wie begegne ich diesem Kind? Manchmal habe ich den Eindruck, meine Hände sind zu hart und zu stolz, als dass sie sich anbetend falten könnten vor einem Baby in der Krippe. Oder mein Kopf ist zu voll und zu hochmütig, als dass ich ihn beugen könnte vor dem kleinen Baby. Wie soll ich dich empfangen und wie begegnen dir, wo aller Welt Verlangen meiner Seelen ziehe? Ich bete. Danke, Herr, unser Gott, dass du als Friedefürst auf die Welt kommst, dass du nicht dreinschlägst und hier alles auf einmal umwälzt, sondern dass du uns begegnen willst in unserem Herzen und dass du aus einem harten Herzen wieder ein liebevolles Herz machen kannst. Danke dafür, dass das jeden Tag neu gilt, dass unsere Wunden geheilt werden dürfen und dass wir unserer Bestimmung gemäß leben dürfen als den, als die du uns gemacht hast, als deine Kinder. Danke dafür, dass du gekommen bist und kommen willst in unser Herz. Bitte bereite du uns vor und öffne unser Herz, da wo wir es nicht können. Amen.